Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Er hat's wirklich bewiesen, Wilhelm. Der Russe, Pavlov. Nicht nur, dass der Hund sabbert, wenn er das Futter sieht. Nein, der Bauch gehorcht dem Kopf. Der Darm hört auf das Hirn. Über diesen Nerv da. Vagus.
Und das soll neu sein? Hat unsere Mutter nicht schon gesagt, ein voller Magen beruhigt die Seele? Aber was genau hat er denn gemacht, dieser Pavlov?
Er hat's wissenschaftlich gezeigt. Er hat den Speichel gemessen, Wilhelm. Hat den Hunden das Futter nicht gegeben. Nur die Glocke geläutet. Und trotzdem, Speichelfluss. Der Magen hat gearbeitet. Ohne Futter. Nur mit Gedanken. Der Nerv, der das alles auslöst, zieht direkt vom Hirn bis in den Bauch.
Dann beeinflusst das Futter nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf?
Ja, und umgekehrt. Der Kopf den Bauch. Und der Bauch den Kopf. Was, wenn unser Hundekuchen mehr tut, als nur zu sättigen? Was, wenn er auch beruhigt oder wach macht? Was, wenn er hilft, dass ein nervöser Hund besser schläft oder sich sicherer fühlt?
Damit backen wir mehr als nur ein Futter. Dann backen wir Verhalten, vielleicht sogar Charakter.
Vielleicht. Und vielleicht kommt der Tag, an dem man unsere Kekse nicht nur füttert, sondern empfiehlt. Nicht, weil sie satt machen, sondern weil sie verändern.
Da müssen wir achtsamer sein, was wir hineintun. Jeder Krümel wird zu einem Signal. Für den Darm, für den Hund, für die Seele.
Ja, wie wir es gerade eben auch gehört haben, haben sich ja Robert und Wilhelm auch damit auseinandergesetzt, dass sie über den Pavlovschen Reiz, ja, das ist ja ist ein schwieriges Wort, du musst da gar nicht so rumgrinsen, Kai. Ja, der heißt...
Ja, ich spreche es nicht aus.
Pavlov, ich tue es aber. Genau. Ja, der dementsprechend rausgefunden hat, das war so ja in der Zeit um 1890 oder sowas um den Dreh, ja. Ja, dass da eine Verbindung tatsächlich da gewesen ist. Und zwar über den sogenannten Vagusnerv, dass der eine Auswirkung hat. Man nannte den damals den wandernden Nerv, das ist also ganz interessant, der vom Hirnstamm ausgeht, über Hals, Brustraum bis in den Bauchraum. Und daher Vagus, ja, das ist für umherschweifend, das war so dieser Begriff dafür, dass der auf jeden Fall nicht nur den Herzschlag beeinflusste, sondern auch, dass der auf die Magensäureproduktion und die Darmmortalität Auswirkungen hatte. So, und wir haben beim letzten Mal uns ja auch mit der Thematik beschäftigt, ja, auch Auswirkungen Darm, resistente Stärke. Und damit haben wir ja geendet, dass die gut ist für den Dickdarm. Und da hattest du ja schön ausgeführt, ja, die verschiedenen Stärken, RS3 und RS5 sind aber die, die wichtig sind. Und das ist halt eine besondere Form von Kohlenhydraten. Und alle diejenigen, die das nicht wissen, Kai, erklär's doch nochmal kurz.
Also, wir versuchen ja, weil man davon ausgeht, dass durch viel Zucker viel Energie in den Körper kommt. Das ist aber ein Trugschluss, dass zu viel Zucker auch schädlich sein kann. Also nicht nur der weiße Zucker oder die Fruchtzuckersorten, sondern auch Stärke in Zucker umgewandelt als Energieträger. Ist nicht immer gut, wenn da so viel Aufschluss da ist. Es gibt bestimmte Stärken, die sich, das ist ein böses Wort, aber verkleistern. Also die werden zu resistenten Stärken und diese Stärken... Also
die kleben sich fest.
Kleben sich
das ist fest, eigentlich genau. ein moderner Hinweis, ne?
Ja.
Wir haben ja heute auch Kleber, die sich auf der Straße festkleben.
Ja, das ist wieder was anderes. Da, die verhindern den Strom. Aber das, was wir so versuchen zu tun oder was wir tun und durchbacken, kann man das sehr gut machen. Da haben wir auch bei den Menschen sehr viel dass wir langsam uns bewusst werden, dass zu weißes Brot und zu hoch aufgeschlossenes Brot auch nicht gut ist. Also kurz und gut, wir brauchen für den Dünndarm resistente Stärke, die bestimmte Mikroben im Darm füttern. Und das macht einen gesunden Darm. Und jetzt kommen wir zu dem, dass der Darm und das Gehirn und das Glück auch vom Darm ausgeht. Da hat Gina immer ihre Sprüche mit...
Der Darm, der Spiegel der Seele. Ein gutes Bauchgefühl, sagen wir oft. Man spricht auch von der Darm-Hirn-Achse. Momentan in den Bestsellerlisten. Darm mit Charme. Der Darm ist schuld. Mir dreht sich der Magen um. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Den Ärger in sich hineinfressen. Also es ist schon unglaublich, was für eine Vielfalt an Redewendungen es gibt, die sich auf unseren Bauch, auf unseren Darm und eben genau die Kombination Bauchgefühl und Hirn sagen lassen. Und deswegen die heutige Folge, da muss doch irgendwas dran sein.
Ist es auch, ja, definitiv. Also ja. Ja, die Darm-Hirn-Achse, ja, das ist definitiv ein Hin und Zurück, ja, wo der Magen mit oder der Darm mit dem Gehirn definitiv kommuniziert. Du hast das ja vorhin schon mal so schön dargestellt, wenn zu viel Zucker in den Hund reinkommt, reagiert ja ein Hund auch. Das hat man beim letzten Mal schon erklärt. Ja, das ist dann wie die Kinder, die zu viel Zucker bekommen, ne, die klinken ja irgendwann aus. Da merkt man ja auch, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ach guck mal, das hat ja dann doch die Verdauung was auch mit Auswirkungen im Gehirn zu tun. Ja, dann dürfte das ja auch dementsprechend sein, wenn wir beim Hund etwas Vernünftiges in ihm drin haben, und das dann auch Butyrat, das heißt, das ist diese durch die resistente Stärke im Dickdarm gewonnen, dann auch vorhanden ist, dann wirkt das auf der einen Seite stressmodulierend. Stress ist dabei ein wichtiges Wort. Ja, es arbeitet neuroprotektiv. Protektiv, das heißt, wir verhindern etwas, nämlich, dass neurologisch etwas eventuell ausklinken könnte. Und es fördert ein emotionales Gleichgewicht und eine Stressresilienz. Und das ist durch das sogenannte enterische Nervensystem, also das oftmals bezeichnete zweite Gehirn, erzeugt. Ja, und da gehören ganz bestimmte Botenstoffe mit dazu, Kai.
Und diese werden definitiv, und das wusste damals schon Pavlov, hat das mit seinen Versuchen ja gezeigt, dass es da einen Austausch gibt und dass du ja glücklich füttern kannst, indem dass du stressresistente Hunde bekommst, dass sie nicht so aufgekratzt sind und das funktioniert alles oder das entsteht alles im Darm.
Das muss ich jetzt erstmal verdauen.
Genau, das muss ich genau. erstmal
verdauen. Genau, das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Das heißt, wir legen jetzt eine Schweigeminute ein und verdauen das erstmal ganz in Ruhe.
Genau. Naja, in unserer menschlichen Welt spricht man ja von Mood Food. Und wer mal unseren Flyer in der Hand gehalten hat, unser kleines Booklet, da steht ja ganz vorne drauf, Good Food is Good Mood. Also eine gute Ernährung wirkt sich auf die Stimmung des Menschen, des Hundes aus. Genau. Ich entschuldige mich übrigens heute für meine Stimme. Ich bin etwas heiser.
Bist du dir auf den Magen geschlagen?
Ja, genau.
Erkältet. Das ist wieder eine andere. Aber das ist auch, wir haben es schon öfter jetzt besprochen, dass du auch eine lange Gehirnleistung nicht durch zu viel Zucker, zu viel aufgeschlossene Stärke, kannst du auch einen Hund ruhiger halten. Er wird ja stressresilienter, einfach indem, dass er diese ganze Energie nicht hat und nicht diese Nervosität nicht hat. Das kann man alles durchs Füttern steuern. Und da kommen meine zwei Lieblingshormone ins ins Spiel, nämlich oh, das ist.
Du hast Lieblingsnummer, ja, ne?
Das ist das sind okay. Einmal.
Gina, pass auf.
Serotonin und Dopamin.
Du musst jetzt nicht stottern, das muss dir nicht unangenehm sein.
Das ist mir
nicht
unangenehm. Ich hab noch einen Spruch. Liebe geht durch den Magen.
Genau.
Den haben wir bis jetzt ausgelassen. Also erzähl weiter.
diese zwei...
Du hast die Chance, dich jetzt nochmal richtig auszusprechen.
Ich hab die Chance. Also Dopamin und Serotonin. Das eine ist, Dopamin ist der Jäger. Der ist zielgerichtet, getrieben, ungeduldig. Und das kann man durch Nahrungsmittel kann man den ausschütten. Wir können, das ist ein Belohnungshormon, das wir ausschütten. Auch sehr oft kommt das zur Sprache bei Sucht. Und dann kommt Serotonin. Das ist eher, kann man sich so vorstellen wie der Bauer. Er sitzt nach getaner Arbeit am Feuer, isst Brot, schaut auf seine Tiere und die Familie. Er fühlt sich angekommen. Also beruhigt er. Und jetzt kommt das drauf an, welches Hormon füttern wir? Dopamin oder Serotonin? Das heißt, Dopamin sofort, schnell, viel Glückshormone nehmen wir auf Alkohol, Rauchen, also alles, was man sich, alles, was man, wo man eine schnelle Befriedigung findet und wo man diese Ausschüttung des Dopamins findet. Und bei Serotonin ist es langsamer und stetiger und da entsteht keine Sucht. Das sind die zwei Unterschiede.
Du musst mir jetzt aber genau erklären, wo finde ich denn den alkoholtrinkenden und rauchenden Hund?
Es ist ein Beispiel, lieber Joe, dass man sich vorstellen kann, was es bei uns auslöst oder was wir damit verbinden mit Dopamin. Und genauso kann man das auch, Dopaminausschüttung kann man bei uns auch durch Zucker haben. Also das heißt, wenn wir zu viel hohe aufgeschlossene Stärke, füttern wir eher eine Dopaminausschüttung. Das bedeutet, ich brauche sofort wieder den nächsten Kick. Dann wird man auch nervöser. Man sucht auch diesen Kick und der hat auch das Problem, dass man immer einen größeren Reiz braucht. Also es reicht nicht, wenn man Dopamin dann immer mal wieder ein bisschen zuführt, sondern da kommt ja immer wieder der größere Reiz. Und das sollte man verhindern, dass zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, auch beim Essen. Wie gesagt, das Haupt oder da, wo man es herkennt, ist es beim Rauchen bei uns. Aber beim Hund gibt es genau die gleichen Effekte, dass auch durch Fressen, wie bei uns durch Schokolade, Dopamin ausgeschüttet werden kann. Und dann braucht man den nächsten Kick.
Definitiv. Und dazu kommt ja dann auch noch, wenn das Futter zu viel Zucker letztendlich zur Verfügung stellt, ja, dass wir dann darüber auch wieder einen Kick bekommen. Ja, das Insulin wird ausgeschüttet. Ja, es gibt auch einen sehr schnellen Insulinabfall wieder und dann komme ich in diese Problematik. Dann kommen wir auch zu dem Thema Serotonin, was sehr wichtig ist. Aber warum ist das Ganze denn einfach so? Ja, das Darm oder der Darm und das Gehirn sind eigentlich ein Team. Und über die sogenannte Darm-Hirn-Achse stehen die so im ständigen Austausch über Nervenbahnen, Botenstoffe, Immunzellen und die beiden Lieblingshormone, die gerade Kai genannt hat. Es sind natürlich noch mehr Hormone dran beteiligt. Aber ein zentrales Element bei der ganzen Geschichte ist die Darmbarriere. Das ist so eine dünne Zellschicht, die den Darminneren oder das Darminnere von der Blutbahn trennt. Die funktioniert dann so wie so ein Türsteher. Kai, ne? So alte Zeiten. Wahrscheinlich hast du auch irgendwo in Türen gestanden und hast gesagt, du kommst nicht rein.
Genau.
Das hat höchstwahrscheinlich dann dafür gesorgt, dass jemand sauer auf dich war.
Manchmal, und manchmal hat er es auch gleich verstanden, aber ist auch schon aber vorgekommen.
Das,
ja.
Das hat was ausgelöst. Das hat nämlich Stresshormone ausgelöst. Ja. Und da entsteht dann Cortisol. Ja, und die können diese Hirnbarriere schwächen. Folge davon ist, dass wir Bakterienbestandteile, die im Körper da sind, ja, dann plötzlich freisetzen. Die reizen das Immunsystem und setzen dann entzündliche Botenstoffe frei. Nur mal, um das so ein bisschen zu erklären. Das sind sogenannte Zytokine und die reisen dann über die Blutbahn bis ins Gehirn und können dann da sogar nicht nur Stress erzeugen, sondern sogar Entzündungen auslösen. Und dann ist das etwas, das dann noch zusätzlich dazu kommt, dass dann nämlich falsche Bakterien anfangen, das System zu belasten. Und dann haben wir das Problem, ja, dass wir ganz einfach Botenstoffe haben, die, sag mal, wie so lähmend auf diese Darm-Hirn-Achse auswirken und dann haben wir das Problem, dass dort dieses Hoch und Runter, dieses Für und Wider der Stresshormone dementsprechend tatsächlich diese Problematik auslösen, die du ja vorhin beschrieben hast.
Genau, und das ist ja die Problematik in den einfacheren Worten, sage ich jetzt mal, das ist eine Überstimulation des Belohnungssystems. Und das braucht immer wieder mehr und dadurch fallen diese Abfallstoffe, die sich dann festsetzen, dann bildet sich so eine Toleranzbildung, die beim Hund, also er braucht immer mehr, weil zu viel von diesen schlechten Bakterien sich festsetzen und dann braucht er immer mehr. Und dadurch ist ein Fressverhalten wie so ein Süchtiger. Ich brauche jetzt sofort. Und dann, das ist das, was man verhindern sollte und das ist das, was wir verhindern wollen, dass es zu einem Suchtfressen kommt. Ich sag's mal so.
Ist das dann auch der Grund, warum ja, letztendlich ist es wie die Tüte Chips, wo der Hund nicht aufhören kann zu fressen. Wenn ich an unseren Hund denke oder so wie Shelly gefressen hat, der Napf war immer voll. Es war einfach nicht die Schüssel Hundefutter mit Geschmacksverstärkern und Suchtstoffen etc., was da alles drin war, sondern sie hat wirklich gefressen, wenn sie Hunger hatte und war dann auch satt und hat es gemerkt und hat den halbvollen Napf dann auch stehen lassen. Das ist ja auch das, was die Kunden immer wieder sagen oder ein Riesenthema. Wie oft soll ich den Hund am Tag füttern? Letztens hatten wir eine Kundin, was ist denn aus der Hundewelt geworden? Einmal am Tag füttern reicht doch auch. So hat man es doch früher auch gemacht, aber so wie du sagst, der Zuckerspiegel, wenn man den unter Kontrolle halten möchte, dann wäre ja auch ein mehrfaches Füttern sinnvoll.
Ja, das ist das eine. Das andere ist aber auch ganz einfach, so wie ihr es ja auch sehr keck natürlich bei euch sagt. Ja, Bubeck macht den Hund ja nicht nur satt, sondern es macht ihn glücklich. Und das, was du vorhin gesagt hast, Kai, ist ja etwas, dieses Fressen. Das ist ja letztendlich wie eine Selbstbelohnung, eine Selbstmedikation. Ja. Ja, das aktiviert das Belohnungssystem des Hundes. Denn Fressen, muss man einfach wissen, es gibt zwei Arten von Stressabbau für Hunde. Ja, und diesen Stress, der im Darm entsteht durch Fehlgärung, mit allem, was dazu gehört, die Schmerzen, die zum Beispiel bei Allergien da sind, Blähungen und. Das ist für den Hund vom Gehirn her erstmal, ja, da geht was los, nämlich der Hypothalamus und die Hypophyse sagen ganz einfach, hey, Cortisol, das muss ausgeschüttet werden. Ja, in dem Moment übernimmt der Sympathikus ganz einfach das Kommando, ja, und der Vagusnerv wird gehemmt, also die Bremse für Ruhe, für Verdauung, Regeneration. Und dann geht das los, dass das dopaminergische System anfängt zu arbeiten. So, und dann fangen die Hunde an zu fressen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder laufen Hunde, um Stress abzubauen, oder sie fressen. Und hier ist es in dem Moment tatsächlich das Fressen.
Genau, und das kann man durch eine falsche Ernährung, kann man das natürlich verstärken, wie gesagt. Es geht dann so, dass der Hund merkt, oh, da werde ich damit kurzzeitig glücklich, also suche ich dieses Glück die ganze Zeit.
Genau. Und es sucht eigentlich die ganze Zeit Serotonin, weil das Serotonin, das ist im synaptischen Spalt, das überträgt praktisch die Signale im Gehirn, dass ganz einfach auch dieser Punkt kommt, hey, du kannst wieder runterfahren, ne? Ich habe genug Cortisol da und die Darm-Hirn-Achse wird eigentlich aufgefordert, hallo, ihr könnt wieder normal werden. Ja, und dieses Serotonin baut sich aber dann ab und es fehlt im synaptischen Spalt. Und wenn das fehlt, dann kommt diese Stressproblematik, von der wir gerade reden. Also versucht der Hund automatisch durch diese Selbstmedikation wieder Futter ranzuholen, Zucker ranzuholen, damit das Ganze wieder ins System kommt.
Ist es nicht auch so, dass das der Kauprozess den Hund auch beruhigt?
Ja, ganz stressig.
Glücklich an seinem Knochen kaut oder das gebackene Futter, an dem er richtig arbeiten muss, ist doch dann eigentlich auch ganz gut.
Deswegen ist ja damals in Amerika, ich glaube, das war eher in anderen Ländern, wo Kautschuk, Kaugummi hergestellt wurde. Das regelt ja auch den Stress. Ja, wenn du das siehst, dass jemand anfängt mit Zähnen zu knirschen oder sowas, das ist Stress. Wenn du anfängst zu essen wie ein Blödmann, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast, ist das Stress. Und genauso ist es beim Tier auch.
Genau, das ist das, was man ja verhindern will. Also ganz böse gesagt, manche Hundetrainer nutzen ja auch das Dopamin, um zu trainieren. Das ist auch, manche Hunde sind da sehr empfänglich dafür. Das heißt, wir haben eine kurzfristige Belohnung, aber das hält halt nicht so lang. Deshalb hat mal in einem Vortrag der Professor Ganzloser, ein Hundeforscher, hat mal gesagt, man muss sich nur vorstellen, dass der Hund sich mit Fressen nicht so lange beschäftigt am Tag, weil er es gewohnt ist oder weil es ihm antrainiert wurde, dass Fressen da ist. Das heißt, wenn er kein Fressen bekommt oder wenn das nur über Belohnung geht, hat er auch Stress. Das heißt, wenn er sich nicht sicher sein kann, dass er was zum Fressen kriegt, dann ist auch dieser Stress, ich muss jetzt gut sein, um zu fressen. Deshalb steht das Trainieren über das Fressen sehr in der Kritik bei den ganzen Verhaltensforschern. Er muss die Beruhigung haben.
Das Grundbedürfnis muss gestillt sein.
Also das heißt nicht, dass ich nicht mit Leckerlis was trainieren kann. Das sollte man auch klarstellen. Aber es darf nicht so sein, dass ich nur über Fressen trainiere.
Das Ding ist aber nochmal, man muss sich das einmal nochmal vor Augen halten, auch wenn wir das wiederholen, aber das ist ich finde es sehr, sehr wichtig, dass die Zuhörer das verstehen. Der Darm produziert über 90% des Serotonins.
Genau.
Das bei Stress praktisch gehemmt wird. Und durch das Fressen, dieses dauernde Fressen oder dieses immer wieder Fressen und auch, dass die dann nach Fressen suchen, nach Futter suchen, ja, das wird über den Vagusnerv praktisch dann, wenn diese Belohnung kommt, wird dann wieder Ruhe ins System gebracht. Und diese Schleife kann dann aber zu einer Gewohnheit werden. Und das ist das Problem. Das ist ein antrainiertes Verhalten. Aber eigentlich der Auslöser liegt im Darm.
Direkt im Darm, genau. Also diese Butyrate, die durch Serotonin oder durch die resistente Stärke das Serotonin ausschütten, was ihn ruhiger macht, die werden gehemmt.
Genau. Man sieht das auch. Wir nutzen das natürlich auch in der Tierpsychologie, in der Verhaltenskorrektur. Wenn wir einen Hund haben, der zum Beispiel, wenn er trainiert wird, meinetwegen, der Hundebesitzer verlässt das Haus und der Hund muss zu Hause bleiben, aber der kommt mit diesem Alleinsein nicht klar. Dann fährt der hoch. Und das ist ja dieses, wo man dann diese Bilder immer wieder sieht, dass dann ein Hund einen Türrahmen zerlegt, ja, oder die Möbel zerlegt, ja, auf dem Sofa sitzt, das einmal komplett auseinandergenommen hat und dergleichen. Das ist dieser Stressabbau. Und der dauert meistens nur 10 bis 15 Minuten, dann ist das weg. Wenn man ihm aber in dem Moment zum Beispiel zur Stressregulation ein Kaumaterial gibt, zum Beispiel einen Knochen, an dem er sich abarbeiten kann, ja, weil das ist genau das, es aktiviert den Vagusreiz und es aktiviert das Dopamin, das Serotonin.
Serotonin, Dopamin.
Ja, das ist das Serotonin. Damit fährt der dann runter. Das ist ein gezieltes Training für Ruhe und Impulskontrolle.
Und am Ende heißt es immer wieder gesunder Darm, gesunder Hund. Das ist im Prinzip eine Botschaft, die beim Menschen angekommen ist, aber beim Hund haben wir da noch nicht so viel gehört. Also das wird immer so am Rande behandelt, aber nie richtig. Aber das ist das, was für uns das Wichtigste ist, dass wir dem Hund etwas geben, womit er lange beschäftigt ist, auch der Darm lange beschäftigt ist, aber nicht diesen kurzfristigen Kick gibt. Das sollte nicht die Hauptmahlzeit sein. Das ist unsere Botschaft. Wenn er an so einem Kauknochen, da bekommt er keinen Zucker und keine Dopaminausschüttung, sondern da beruhigt er sich über das, so wie du sagst, der Vagusnerv wird beruhigt. Ach, ich habe was zum Beschäftigen, ich kann mich abreagieren. Und dann bringe ich den Hund wieder runter. Und so sollte eigentlich Füttern funktionieren. Eine Belohnung über ich bin da ist um einiges. Also manchmal ist ein Lob für einen Hund besser, weil er mehr über Sozialverhalten trainieren lässt wie über eine schnelle Belohnung.
Aber nochmal, jetzt sagt ihr ja, Bubek backt Glück.
Genau.
Ja, das heißt also, mit Bubek werden Hunde glücklich gefüttert. Das ist natürlich eine ganz schön krasse Aussage.
Wir füttern Glück, nicht Gier. Ich tue es nochmal ein bisschen verschärfen. Wir füttern Glück, nicht Gier. Und das ist aber etwas, was an der ganzen Geschichte, das ist auch, hört sich jetzt ein bisschen witzig an, ist aber gar nicht so witzig, weil wir genau das verhindern wollen. Wir wollen dem Darm, dem Magen lang anhaltende Energie geben und die wichtigen Mikroorganismen im Darm, die wollen wir lange beschäftigen. Und nicht, ich fresse jetzt, damit ich voll bin und dann geht's weiter und dann kommt das nächste Glück und dann suche ich nach dem nächsten Glück und dadurch werde ich einen immer nervöseren Hund haben.
Wie sieht's denn eigentlich aus mit Fleisch, Proteinanteil? Also im Prinzip, das im Körper gebildete Serotonin verbessert die Stimmung meines Hundes. Mhm. Dazu braucht er natürlich gutes Futter, gute Nahrung. Am besten Tryptophan, schmeiße ich jetzt mal in den Raum. Gut aufgeschlossene Kohlenhydrate. Aber so wie ich es verstanden habe, hemmt die Aufnahme von zu viel tierischem Eiweiß wieder genau diese Serotoninbildung. Genau. Stimmt das?
Ja, ja, jetzt müssen wir aber eins sagen, das Tryptophan ist eine wichtige Vorstufe für das Serotonin. Ja, und wenn Tryptophan fehlt, dann wird auch nicht genügend Serotonin gebildet.
Genau.
Ja. Also von daher muss das tatsächlich auch darauf geachtet werden. Da haben wir nämlich das Problem, die Krux. Auf der einen Seite, wenn wir über vegane Ernährung reden, auf der einen Seite, ihr habt ja veganes Futter. Dort muss in dem Moment ja auch Tryptophan zugefügt werden. Ansonsten gibt es keine Serotoninbildung.
Kein über die Hülsenfrüchte.
Ihr das?
Mit Hülsenfrüchte. Genau. Ganz einfach. Hülsenfrüchte haben genug Tryptophan, um die Serotoninbildung zu stimulieren. Und da komme ich wieder auf das, auch wieder Paracelsus, die Menge macht das Gift. Also zu viel Hülsenfrüchte, zu viel Proteine hindern auch wieder den oder verkleben dann den Ausstoß. Deshalb muss man da auch drauf achten. Ich bin da immer so ein bisschen nervös, wenn Hundefuttersorten angeboten werden mit Proteingehältern, die nicht dem natürlichen Proteingehalt des Fleisches, also entsprechen. Man muss sich nur vorstellen, wenn du ein Stück Fleisch dem Hund gibst, dann hat das maximal 20% Rohprotein und da reden wir schon von Herz. also einem sehr proteinreichen, dem proteinreichsten Fleisch, das man geben kann. Aber ein Stück ein Filet, was wir dem Hund geben könnten oder was wir uns auch nehmen, die haben 16%, 17% Rohprotein. Und das reicht völlig aus. Ein Futter, das mit 30% Rohprotein, das ist Bodybuilder-Futter. Also da kann man Muskelaufbau damit betreiben, aber keinen glücklichen Hund. Also damit habe ich dann wieder
ein anderes Problem.
Es gibt ja Bodybuilder-Hunde, ne? Also wenn ich mir so einige Doggen, Bulldoggen angucke, boah, da stehen schon mal 90% Muskelmasse. 90 Gramm.
Kilogramm. 90 Kilogramm Muskelmasse.
90 Kilogramm Muskelmasse.
Kannst du haben, aber das brauchst du nicht auf Dauer. Also da ist nein, auch wieder die Dauer des Trainings. Also wenn ich in einem Aufbautraining bin, ja, klar, aber wir reden ja von den meisten Hunden nicht von Hochleistungssportlern, sondern also das soll ein Familienhund bleiben. Deshalb ein bisschen runter, alles was über 25%.
Gina? Beziehungsweise die Botschaft ist, wenn mein Hund verhaltensauffällig wird, fragen wir ja auch oft, was füttern sie denn? Und ich möchte jetzt keinen Barfer in die Pfanne hauen, aber es ist einfach so, ja, wir haben gebarft. Und wenn man dann einfach guckt, wie viel Protein, wie viel Fleisch der Hund da wirklich am Tag bekommt. Und wenn man sich dann wundert, dass der Hund, wenn er nicht dementsprechend ausgelastet wird, einfach ab und an einfach durchdreht, dann ist es genauso wie beim Kind, das einfach zu viel Zucker bekommt und gar nicht mehr weiß, wohin mit seiner Energie. Also genau, so die ein oder andere Kohlenhydratzufuhr ist da sicherlich keine
schlechte. Wände verklebt, das heißt, da kann gar kein Serotonin sich bilden, weil durch das viele Protein sich bestimmte im Darm die Wände verklebt und dadurch kann auch kein Serotonin sich mehr ausschütten. Also da muss man auch vorsichtig sein.
Ja, um das auch noch so ein bisschen klarer zu machen, damit die Leute sagen, hä, wie zu viel Fleisch und dann habe ich hinter Tryptophan-Mangel. Wie kann das denn sein? Im Fleisch ist ja das Tryptophan drin. Genau. Das Problem ist, damit das Tryptophan praktisch ins Gehirn gelangt, muss es einen gemeinsamen Transportweg über diese Blut-Hirn-Schranke, von der wir sprechen, nutzen. Und da gibt es verschiedene Aminosäuren, die dafür zuständig sind. Ja, das ist zum Beispiel das Leucin, das Isoleucin, das Valin, das Tyrosin und das Phenylalanin. Das sind alles Sachen, die bei einer zum viel Fütterung von, also eine massive Muskelfleischfütterung, kommen die in ein Verhältnis, wo es plötzlich eine Konkurrenz zur Tryptophan-Transportstrecke gibt. Ja, und damit gelangt weniger Tryptophan ins Richtung Gehirn und damit haben wir, weil es ja eine Vorstufe ist für das Serotonin, dort dann plötzlich die Bremse.
Ein Serotoninmangel.
Genau. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Verhaltenskorrektur eines Hundes, einen Schäferhund, einen Diensthund von der Polizei, der am laufenden Meter Schwanzjagen machte. Schattenspringen zum Beispiel ist auch so etwas oder so Schattenfliegen jagen und sowas. Ne? Das sind alles so Sachen, das sind Übersprungshandlungen, die sich etablieren können und wirklich zum Problem werden. Und der jagte permanent seinen Schwanz und hat sich immer wieder in den Schwanz gebissen und hat sich letztendlich selbst amputiert, die Schwanzspitze. Ja, die sind sogar so weit gegangen, dass sie auch angefangen haben, ihre Extremitäten, ihre Pfoten zu knabbern, so lange, bis die dann zum Beispiel auch Zehen abgeknabbert hatten. Und das Problem ist, dass sie sich damit selbst belohnt haben. Das heißt, die haben kein Schmerzempfinden gehabt, sondern die haben in dem Moment genau das versucht, sich selbst zu belohnen, praktisch Serotonin in den Spalt zu bekommen. Total pervers. Und was wurde von vielen Ärzten gemacht? Leider, was ich gesehen habe, ist, es wurden einfach die Schwänze kopiert, sodass sie den nicht mehr erreichen konnten. Aber es wurde das eigentliche Problem nicht angegangen. Nämlich
die Ernährung umzustellen und den Darm aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass wir da genügend Butyrat im Dickdarm haben und diverse andere Sachen. Und das ist dann schon etwas, wo ich sage, das ist dann schon sogar tierschutzwidrig.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir das Kopieren von Schwänzen, was es mal eine ganze Zeit lang gab, muss man auch sagen, es gab auch einmal einen Sinn vom Kopieren von Schwänzen bei Jagdhunden. Das ist wieder was anderes, nicht, dass alle denken, wenn ein kopierter Hund, der hat ein Problem mit Schatten jagen, sondern ganz früher war das Kopieren von Schwänzen nur davon, wenn die durch das Unterholz gejagt haben, dass sie sich die Schwänze nicht aufgerissen haben, dass sie dann verblutet sind. Also das war eine ganze Zeit dann ein Schönheitsideal. Wir sind froh, dass es das heute nicht mehr gibt, weil so jagen müssen die Hunde heute nicht mehr.
Nein, deswegen habe ich es ja in dem Zusammenhang gesagt.
Genau, ne? dass klar ist, dass nicht jeder kopierte Schwanz darauf zurückzuführen war, dass das so war, sondern das hatte einen ganz anderen Hintergrund, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist ein ganz großes Problem, immer mit diesem Hintergrund, das ist für mich auch immer dieses ganz Wichtige, dieses zu viel, also diese Übersprungshandlungen. Jetzt ist der Hund, macht er das, dann füttere ich nur noch Fleisch und dann füttere ich nur noch vegan, dann füttere ich nur noch, also ich bin immer ein Gegner von nur das zu füttern. Das muss ich auch mal loswerden hier, weil das Fressen insgesamt ist ein Zusammenspiel von so vielen ganz wichtigen kleinen Spielchen, die wir auch gar noch nicht alle, also wir haben schon ziemlich viel erforscht, aber ich glaube, wir werden noch viele Überraschungen in der Forschung erleben, dass die Natur da ein System aufgebaut hat, wo sie alles braucht. Also sie braucht Aminosäuren, ob die jetzt über Hülsenfrüchte kommen oder über Fleisch in einem gewissen Maß. Sie braucht die resistente Stärke, sie braucht Stärke, die nicht hoch aufgeschlossen ist. Sie braucht aber auch hoch aufgeschlossene Stärke, um dass das Nervensystem und dass das Gehirn mit Zucker versorgt ist und die Muskeln mit Zucker versorgt sind. Man braucht Fett. Also diese Ausgewogenheit. Ich erlebe immer, wir springen, gerade beim Hund springen wir immer in so Extreme. Und diese Extreme, die haben bis jetzt noch nicht zum Erfolg geführt. Also nur noch Proteinshakes zu trinken morgens, auch beim Menschen, hat noch nicht dazu geführt, dass wir gesünder geworden sind, sondern eine ausgewogene Ernährung, eine Ernährung, wo alles drin ist, vom Gemüse über Fleisch, über Kohlenhydrate, das war, und das gut aufbereitet, und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was uns so am Herzen liegt, es nützt nichts, wenn wir alles reinmischen und das, was wir reinmischen, auch nicht gut aufbereiten, sondern das auch noch auf eine natürliche Weise aufbereiten, und dann ist das, was wir denken oder was wir bis jetzt festgestellt haben in über 130 Jahren, dass das Backen da eine sehr ausgewogene, einen ausgewogenen Aufschluss bringt, und alle neueren Methoden, und wir haben jetzt die neueste Methode erfunden, wie wir noch schneller, noch mehr machen können, haben noch nicht dazu geführt, dass wir uns gesund ernährt haben.
Letztendlich heißt das aber, wenn ich mir eure Aussagen so vor Augen führe, dass Bubeck ja den Schlüssel gefunden hat, damals der Robert, im Gegensatz zum extrudierten Futter, dass das bei ihm praktisch möglich ist, das, worüber wir gesprochen haben. Ja. Einen ausgeglichenen, stressfreien, stressresilienten Hund zu haben, der einen guten Darm hat, ein gutes Butyrat im Dickdarm entwickelt, die Milchsäurebakterien sind fein da, die Nährstoffe werden gut aufgespalten. Das ist ja natürlich eine Kampfansage.
Ja, wie gesagt, also ich möchte nicht sagen, dass das Placken das Beste ist. Vielleicht gibt es noch was Besseres, aber bis jetzt haben wir noch nichts Besseres gefunden in meinen Augen. Die Menschheit und der Hund im Schlepptau ist damit jetzt über ein paar tausend Jahre ganz gut gefahren. Und neuere Herstellungsmethoden haben jetzt nicht das gebracht, was man sich erhofft hat in meinen Augen. Aber vielleicht gibt's noch was Besseres. Wir wissen es noch nicht. Aber im Moment sag ich, bin oder sind wir davon überzeugt, dass wir da etwas ganz Gutes haben. Etwas Ausgewogenes. Etwas, das nicht nur eine ein Glücksgefühl, ein schnelles Glücksgefühl fördert, ein schnelles.
Bei Bubek gibt es ein schnelles
Glücksgefühl. Der Schwabe ist ja grundsätzlich auch immer ein bisschen langsamer, deshalb passt das Backen ja auch.
Ja, deswegen ist ja auch der Herstellungsprozess des Futters genau. Etwas langsamer. Es wird länger gebacken, es kühlt länger ab und dergleichen. Aber nehmen wir doch einfach von heute mit so, dass Tryptophan ist diese kleine, stille Aminosäure, die der Schlüssel praktisch zur inneren Balance ist. Also zur Serotoninbildung. Um Ruhe zu bekommen, zum Frieden in der Birne des Hundes. Ja, und gerade die hat es schwer, wenn der Napf überquillt mit Proteinen, ja, die dann lauter und schneller sind und irgendwie herzhafter. Ja, aber das ist ja nur eine Frage, was wir füttern und wie klug wir das tun. Ja, und wer seinen Hund wirklich versteht, füttert da nicht nur den Magen, sondern auch das komplette Nervensystem mit dem Vagusnerv da hinten dran. Ja, und vielleicht ist es dann an der Zeit, dass wir das Füttern mal wieder als das sehen, nämlich was es ist. Eine Form von Beziehung, eine stille Kommunikation zwischen dem Körper, Geist und dem Napf. Ja, dazu möchte ich noch was anbringen, was auch viele vielleicht nicht wissen, was mir aber in unserer Ernährungsberatung immer wieder über den Weg läuft, ist, der Vagusnerv, der tritt ja oben am zweiten Halswirbel, tritt er aus und geht dann über den Rücken weiter runter bis hinten zum Schwanzwirbel. Und wenn durch die Geburt der Atlas, der erste Halswirbel, raus ist, dann ist der Vagusnerv eingeklemmt. Und genau das Gleiche passiert auch hinten an der Hüfte. Wenn das der Fall ist und ein Osteopath das richtet und den Atlas wieder reinsetzt und auch die Hüfte richtet, habe ich es persönlich schon ganz häufig erlebt, dass zum Beispiel Juckreiz verschwand. Mhm. Ja, das ist etwas, was zum Beispiel ein absoluter Trigger ist, auch wenn der eingeklemmt ist, dass hier ein Botenstoff fehlt, der letztendlich auch dieses Jucken begünstigt. Es ist ein wichtiger Faktor, den man dabei, wenn diese Problematik da ist, wenn auch diese Problematik zum Beispiel ein zu viel Stress da ist, sich auch bitte im Hinterkopf behält, dass auch mein Osteopath da dran geht, der dann idealerweise auch gleichzeitig sagt, jetzt ist das alles drin und jetzt musst du auf jeden Fall das Futter vom Bubek füttern.
Das machen die Osteopathen, aber das sind genau diese Dinge, die mich auch immer so beschäftigen, dass wir, was du jetzt sagst, bringt den Atlasnerv, bringt den Atlas wieder in die richtige Position und auf einmal hast du einen ausgeglichenen Hund, weil das Tryptophan sich wieder bilden kann und dieser Vagusnerv das wieder aufnehmen kann. Es sind diese Kleinigkeiten, es ist nicht eins, sondern es ist eine Riesenkombination und diese Vielfalt, die da reinspielt, die zusammenzubringen, ich wiederhole mich, aber ich glaube, da gibt's bestimmt noch Forschungen, die auf einmal etwas finden und sagen, um Gottes Willen, da gibt's ja noch ganz andere Dinge, die da zusammenspielen. Und deshalb ist eine gesunde Wirbelsäule, eine gesunde Haltung auch förderlich für eine gesunde Nahrungsaufnahme. Da hast du komplett recht, ja.
Darfst natürlich nicht vergessen, die Forschung rein in die Natur zu verstehen auf der einen Seite, aber die Forschung schneller, höher, weiter, besser auf der anderen Seite, die ist meistens immer noch ein Ticken schneller.
Von dem her halt einfach fest, die Bubecks denken anders, oder?
Ja.
Ja. Ja, das Backverfahren, das ihr habt, die resistente Stärke, die schonende Rezeptur, das Ganze nährt ganz einfach das Mikrobiom, fördert die Butyratbildung und damit die Produktion von Serotonin im Darm. Und wenn dann noch ein Osteopath einen guten Job gemacht hat, was ist denn dann? Der Hund wird dann nicht nur satt, sondern er kommt zur Ruhe und kann sein Leben genießen.
Und er ist ein guter Begleiter dann, weil man einen ruhigen Hund neben sich hat.
Definitiv. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Immer schön in Balance bleiben.
Super. Ciao, danke.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck. Dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.